Geekabot. Gegen die Spaltung im Kern.
Unser Schwerpunktthema diesmal ist die schweizerische Elektrizitätswirtschaft. Beim Kampf um die Stilllegung der AKW nach Tschernobyl hat sich vor allem um das AKW Mühleberg die Hoffnung breit gemacht, man könne den Schrottreaktor mittels der grün-roten Mehrheit in der Berner Regierung per Regierungsbeschluss stilllegen. Schon bald ist aber der Aktion Mühleberg stilllegen oder kurz AMUS klar geworden, dass das nicht so einfach ist. Die Berner Regierung hat zwar in der BKW, der Bernischen Kraftwerk AG, wo Mühleberg betreibt, die Aktienmehrheit. Bestimmen, was punkt Atomstrom läuft, tut aber in der Schweiz nicht die Regierung, sondern die Elektrizitätswirtschaft. Das ist der eine Ansatzpunkt der heutigen Sendung. Der zweite Ansatzpunkt geht mehr von der Region Zürich, besser von der Nordostschweiz aus. Wir haben in den letzten paar Sendungen Betriebe und Unternehmen vorgestellt, die alle im strahlenden Dreieck Betznau, Baden, Würlingen liegen. In diesem geografischen Dreieck liegt der Hort der schweizerischen Atomwirtschaft. In Betznau 2 AKW, in Würlingen, sagt das Genössische Institut für Reaktorforschung, oder wie es seit dem 1. Januar heisst, das Paul-Scherrer-Institut, das das grösste Atomforschungszentrum dieser Art in Europa ist. Und schliesslich in Baden ist die ganze Industrie wie BBC und Motor Columbus, aber auch Nagra und die NOK zuhause. Der NOK, der Nordostschweizerische Kraftwerk AG, als Betreiber von der AKW Betznau 1 und 2 und Beteiligungen in mehreren anderen AKW, gilt heute unsere besondere Aufmerksamkeit. In diesem Zusammenhang geht es auch einmal mehr um Stromexport und Import oder anders um das Geschäft mit dem Atomstrom und den Speicherseen.
Gigawatt mit dem Schwerpunktthema «Schweizerische Elektrizitätswirtschaft». Wie ist der Filz in der Elektrizitätslobby? Was hat die NOK, die Nordostschweizerische Kraftwerke AG, in dem Ganzen für eine Stellung? Wer betreibt die Schweizer AKWs und wer verdient an ihnen? Die Schweiz hat im europäischen Strom-Import-Export-Geschäft eine Spitzenposition. Was das mit der Zerstörung der Alpenlandschaften zu tun hat und was für einen Dschungel in der Tarifpolitik herrscht, gehört ihr in dieser Sendung. Jetzt aber zuerst zurück in die Geschichte der Elektrizitätswirtschaft.
Elektrizität ist in der Schweiz am Anfang vor allem für Beleuchtung gebraucht worden. In den 70er Jahren vom letzten Jahrhundert sind die ersten Dynamo-Maschinen konstruiert worden, die mechanische Energie in elektrischen Strom umgewandelt haben. Gleichzeitig sind auch die ersten elektrischen Glühbirnen entwickelt worden und gleich haben erste Fabriken in der Schweiz angefangen, ihre Fabriken elektrisch zu beleuchten. Vor allem bei Mühlen und Textilfabriken, die sowieso schon Wasserkraft genutzt haben, war es relativ einfach gewesen, auch noch ein Dynamo anzuhängen und damit Licht zu erzeugen. Auch Gaststätten, Büros und vor allem Kurorte haben Wert darauf gelegt, ihre Beleuchtung zu elektrifizieren. Dort ist in kleinen Anlagen mit Gas oder Kohle Strom produziert worden. Strom, der nur in der näheren Umgebung von dieser Maschine konnte verbraucht werden, weil die Stromübertragung auf grössere Distanzen technisch noch nicht möglich war. Die Strassenbeleuchtung in der Stadt war noch mit Gas. Die einfachen Familien haben mit Petrollampen gelebt. 1890 hat es in der Schweiz immerhin schon 250 elektrische Beleuchtungsanlagen gehabt. 1891 ist in Bern das Gleichstromwerk Matten gebaut worden, mit einer Maximalleistung von knapp 300 kW und einer Reichweite von 800 Meter. 1892 ist in Zürich das Kraftwerk Kletten in Betrieb gekommen, das die Pumpen der Wasserversorgung angetrieben hat. Am Ende des Jahrhunderts sind dann bereits 112 eigentliche Kraftwerke in Betrieb gewesen, die Strom verteilt bzw. verkauft haben. Im Unterschied zu Einzelanlagen, die nur gerade für den Verbraucher selber produziert und auch ihm gehört haben. Das waren Fabriken, Chemiebetriebe, Bahnen zum Teil. Das Problem war immer noch, dass elektrischer Strom nicht über weite Distanzen transportiert werden konnte. 1891 hat die Maschinenfabrik Oerlikon und die AEG in Frankfurt eine elektrische Leitung von 175 km Länge vorgestellt, wo mit einer Spannung von 15 kV nur einen Übertragungsverlust von 25% hatte. Beim Transport von elektrischem Strom geht durch den Widerstand der Leitungen immer ein Teil verloren, beziehungsweise die Leitungen erwärmen sich und verbrauchen so einen Teil vom Strom. Je länger eine Leitung ist, desto grösser ist der Verlust. Mit einer höheren Stromspannung allerdings, die wird in Volt oder Kilovolt gemessen, wird der Verlust kleiner. Die technische Neuerung hat es für die Schweiz möglich gemacht, die Bäche und die Flüsse in den Bergen zu verbauen, aufzustauen und so Strom zu produzieren. Den Strom konnte man jetzt in die Städte transportieren, dorthin, wo er auch am meisten gebraucht worden ist. Obwohl gleichzeitig mit dieser Entwicklung auch Elektromotoren und andere Geräte, die mit Strom betrieben werden, entwickelt worden sind, ist die Nachfrage nach elektrischem Strom nicht so sprunghaft gewesen, wie sich die Elektrizitätswirtschaft gewünscht hat. Die Industrie hat nicht pressiert beim Umstellen auf Elektrizität, häufig aus betriebswirtschaftlichen Gründen, weil alte Anlagen noch nicht amortisiert gewesen sind oder sie den konkreten wirtschaftlichen Nutzen nicht oder noch nicht gesehen haben. In den Haushalten war die Möglichkeit der Nutzung noch gering gewesen. Ausser elektrischem Licht hat es zwar auf ein Glätteisen und mit der Zeit gleich auch Kochherde gegeben, die mit Strom funktioniert haben. Aber das konnten sich sowieso nur die Reichen leisten. Trotzdem ist die Elektrizitätsproduktion mit Wasserkraftwerken zielstrebig ausgebaut worden. Die Elektrizitätswirtschaft in der Schweiz hat vor allem Anfang an Strom als eine Handelsware angeschaut und versucht, Möglichkeiten zum Stromverbrauchen zu fördern. Ein erster grosser Schub hat den Ersten Weltkrieg gebracht, wo die Kohle in der Schweiz knapp geworden ist. Kohle war zu dieser Zeit der wichtigste Energielieferant und die Verknappung hat die Elektrizitätswirtschaft mächtig Auftrieb gegeben. Das weisse Gold oder die weisse Kohle, wie die Elektrizität aus Wasserkraftwerken schwärmerisch genannt worden ist, sind ein wichtiger Wirtschaftszweig für ein rohstoffarmes Land wie die Schweiz. Mit dem Argument der nationalen Unabhängigkeit sind während dem Ersten Weltkrieg ein Haufen neue Wasserkraftwerke geplant und auch gerade gebaut worden. Die Industrie hat forciert auf Elektrizität umgestellt, die Bahnen, die verhältnismäßig noch einen grossen Energieverbrauch hatten, sind elektrifiziert worden und neue Anwendungsgebiete wie Warmwasseraufbereitung, also Elektroboiler, und damit auch gerade die ersten Elektroheizungen, solche neue Möglichkeiten haben sich aufgetan. Die Elektrizitätswirtschaft hat aber nicht nur den Bedarf bzw. den Verbrauch in der Schweiz steigern, sondern sehr schnell auch für den Export produziert. Vor allem am Anfang an ist die Produktion von elektrischem Strom also nicht in dem Sinn verstanden worden, dass ein bestimmter Bedarf soll abgedeckt werden, wo Strom möglicherweise sinnvoll eingesetzt wird, sondern sie ist als eigenständiger Wirtschaftszweig verstanden worden, wo möglichst viel produziert, um möglichst viel verkaufen. Nach den schrittweisen Anfängen der Elektrizitätsproduktion und Verwertung in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts hat es um die Jahrhundertwende einen ersten Entwicklungsschub gegeben in die Richtung einer systematischen Elektrifizierung der Schweiz. 1902 ist das Eidgenössische Elektrizitätsgesetz in Kraft getreten, wo ein Bund unter anderem sein Enteignungsrecht eingeräumt hat für Anlagen, die der Stromversorgung dienen, also auch für Stromleitungen, Trafostationen und natürlich Kraftwerke.
Der Wunsch nach einer möglichst raschen und intensiven Durchdringung der Schweiz mit dem neuen guten Elektrizität verleitete den Bundesgesetzgeber dazu, den elektrischen Unternehmungen ein Expropriationsrecht zu gewähren, das die Entwicklung des Werkes und die Versorgung der Bevölkerung mit Energie fördern helfen sollte.
Schreibt Albin Engelberger in seiner Dissertation 1938 über das Verteilungsmonopol in der Elektrizitätswirtschaft. In der Stromverteilung haben nämlich die Gemeinden bereits ein Verteilmonopol gehabt, weil es ja unsinnig gewesen wäre, da den sogenannten freien Markt spielen zu lassen, wo jedes private EW, Elektrizitätswerk, seine eigenen Leitungen durchgezogen hat und je nach Preisen und Sympathien da und dort Strom verkauft hat. Es ist auch diskutiert worden, ob die gesamte Elektrizitätswirtschaft verstaatlicht werden soll. Aber da hat sich die Privatwirtschaft in der Schweiz natürlich vehement dagegen gewehrt. Für sie ist die Mischform halb staatlich, halb privat genug gut gewesen. Durch die Anerkennung des öffentlichen Interesses an der Stromversorgung hat die Elektrizitätswirtschaft umfangreiche Rechte bekommen, die den einzelnen Werken mit einer mindestens regionalen Monopolstellung genug Spielraum für ihre Absichten auf dem eben freien Markt offen gelassen hat. Mit dem zügigen Ausbau von Wasserkraftwerken in den Alpen sind aber auch finanzielle Probleme aufgekommen. Für die einzelnen Stromversorgungsunternehmen sind die grossen Bauvorhaben, Stau- und Speicherseen, grosse Transportleitungen und Trafostationen, die sind schlichtweg zu teuer gewesen. Vor allem, weil im Unterschied zu der Industrie in der Elektrizitätswirtschaft das Investitionskapital sehr langfristig angelegt werden muss. Grosse Kraftwerke haben eine Amortisationszeit von 40 Jahren. Das heisst, das eingesetzte Kapital zum Bau eines Kraftwerks wird auf 40 Jahre verteilt auf den Strompreis abgewälzt. Um so grosse Bauvorhaben zu finanzieren, haben sich verschiedene Stromversorgungsunternehmen zusammengeschlossen oder, was auch heute vor allem noch praktiziert wird, sogenannte Partnerwerke bildet, wo verschiedene Gesellschaften je einen bestimmten Anteil am Aktienkapital und von den Betriebskosten übernommen haben. Natürlich mit dem entsprechenden Anspruch auf Gewinnanteil. Ausser den ersten drei kleineren AKW in der Schweiz, Mühleberg und Beznau 1 und 2, sind auch Gösgen, Leibstadt und die Vorarbeiten zu Kaiser Augst so finanziert worden. Mit der Möglichkeit, in grossen Kraftwerken eine grosse Menge von elektrischem Strom zu produzieren, ist aber auch das Problem von der Auslastung, von der Stromverwertung, also von der Rendite gekommen. Weil der Stromverbrauch im Verlauf eines Tages oder auch von einem Jahr ziemlich stark schwankt, könnte Elektrizitätswerke während der meisten Zeit nur einen Teil der theoretisch produzierbaren Energie verkaufen. Das widerspricht aber jedem kapitalistischen Denken. Und so ist die Stromlobby auf die Suche nach neuen grossen Verwertungsmöglichkeiten. Wie in den Anfangsjahren der Elektrifizierung forciert Geräte entwickelt worden sind, die Strom fressen, ist es der Industrie auch da nicht schwer gefallen, Lösungen vom Verwertungsproblem zu finden. Eine Möglichkeit, die schon vor dem Ersten Weltkrieg praktiziert worden ist, sind die Pumpspeicherwerke. In Zeiten, wo die Elektrizitätswerke nicht ausgelastet sind, wird mit elektrischen Pumpen Wasser in höher gelegene Becken gepumpt. Mit dem Wasser wird später, wenn der Strom rarer ist und auch teurer verkauft werden kann, nochmals Strom produziert. Zwar geht da dabei Netto-Strom verloren, aber wegen der unterschiedlichen Tarife wirft das Ganze auch noch Gewinn ab. Mit dem Bau von grösseren Kraftwerken ist auch die kapitalistische Notwendigkeit von so Speicherwerken grösser geworden. Erst recht natürlich mit dem Bau der ersten AKW.
Nachdem mit dem neuen Energieträger, der Nuklearkraft, für die Elektrizitätswirtschaft eine Energiequelle erschlossen ist, die alle bisherigen Kraftquellen in quantitativer Hinsicht in früher unvorstellbarem Maße übersteigt, ergibt sich das Problem der rationellen Verwendung dieser großen Anhäufung von elektrischer Energie. Im praktisch gegebenen Anwendungsfall wird mit dieser Arbeit aufzuzeigen sein, dass Atomkraft unter den in der Schweiz gegebenen Bedingungen zur Veredelung der Wasserkraft führen muss.
Das ist ein Zitat aus «Strukturwandlungen und Perspektiven der schweizerischen Elektrizitätswirtschaft», Dissertation von Jack Reis von 1963, also gerade ein paar Jahre, bevor in der Schweiz der erste Atomreaktor Beznau 1 ans Netz geschaltet worden ist. Wir kommen über die Bedeutung von so Speicherseen im Verlauf der Sendung noch zurück. Eine andere Möglichkeit der Überschussverwertung ist der Export ins Ausland. Auch das wird seit dem Anfang der Elektrizitätswirtschaft praktiziert, allerdings zuerst in sehr beschränktem Umfang. Unter anderem war das Geschäft schwer, weil für jeden einzelnen Stromexport eine Bewilligung vom Bundesrat nötig war. Das Hindernis ist 1924 mit der Verordnung über die Ausfuhr elektrischer Energie beseitigt worden. Mit dieser neuen Verordnung hat der Bundesrat den Elektrizitätsunternehmen pauschale Bewilligungen für die Länge von 20 Jahren erteilen. Damit war eine weitere Grundlage geschaffen für den zügigen Ausbau der Elektrizitätsproduktion. Mit dem Export-Import-Geschäft machen die Stromunternehmen heute vor allem mit überschüssigem Atomstrom respektable Gewinne. Auch dazu später mehr. Eine dritte Möglichkeit, den produzierten Strom zu werten, war nach wie vor, den Verbrauch im Inland zu steigern. Schon während dem Ersten Weltkrieg ist von Substitution, Ersatz von einer anderen Energiequelle, hier vor allem Kohle, geredet worden. Auch hier schon war die nationale Unabhängigkeit ein Schlagwort. Die Elektrizitätswirtschaft hat ihre Marktstrategie nie gross geändert. Es sind nur immer neue Generationen wieder darauf hineingehauen. Eine vierte Möglichkeit schließlich, um den Strom aus Grosskraftwerken absetzen, ist die wirtschaftliche Konzentration. Die grossen Elektrizitätsunternehmen werden grösser, die kleinen gehen ein oder werden übernommen. Im Kanton Zürich ist zum Beispiel das EW Glattfelde 1922 von der EKZ, das Elektrizitätswerk vom Kanton Zürich, übernommen worden. Andere kommunale EWs, zum Beispiel Rüti, haben ihre eigenen Werke stillgelegt, von der EKZ Strom bezogen und sich nur noch auf die Stromverteilung in der Gemeinde beschränkt. Bei diesem Konzentrationsprozess haben die Elektrizitätsunternehmen den lokalen EWs häufig nachgeholfen mit günstigen Tarifangeboten. So haben sie immer mehr Macht bekommen, eine dezentrale Stromversorgung von der Gemeinde selber oder von regionalen Werken ist aufgegeben worden, zugunsten von einem quasi monopolisierten Markt. Die grossen Elektrizitätsunternehmen bestimmen so Preise und Strompolitik. Bei der Finanzierung von Grosskraftwerken und vor allem dann natürlich bei den AKW ist die Machtposition wichtig gewesen, weil so die grossen Betriebsgesellschaften über Abschreibungen und Tarifpolitik ihre grossen Investitionen aufbringen konnten. Je grösser und teurer die Anlagen geworden sind, desto wichtiger ist aber auch die sogenannte Fremdfinanzierung geworden. Das heisst, indem Aktien und Obligationen ausgegeben worden sind. Obligationen sind Publikumsanleihen, eine Art Aktien, aber ohne Stimmrecht und mit festen Zinssätzen. Interessant an diesem Punkt ist die unterschiedliche Entwicklung der verschiedenen Kapitalbeteiligungen. Das Aktienkapital in der Hand von Gemeinden, Kantonen und dem Bund, wo 1940 noch bei 10% gelegen ist, ist seit den 60er Jahren nur noch zwischen 3,5 und 4%. In der gleichen Grössenordnung bewegt sich das Aktienkapital von Banken, Finanzgesellschaften und Privaten. Das Dotationskapital, das Geld, das von den Elektrizitätswerken zur Verfügung gestellt wird, ist zwischen 1940 und 1970 von einem Viertel auf 10% gesunken. Dafür ist der Anteil von Obligationen im gleichen Zeitraum von 46 auf über 70% gestiegen. Das heisst, mit einem immer kleineren relativen Kapitalanteil hat die Elektrizitätswirtschaft und das interessierte Umfeld wie die Banken und die Chemie im Stromgeschäft immer mehr Macht bekommen.
Schauen wir doch mal, wie die Elektrizitätswirtschaft mit dem Stromhandel zu Geld kommt. Die Tarifpolitik der Elektrizitätswirtschaft begünstigt in erster Linie die Wirtschaft. In zweiter Linie die vollelektrifizierten Haushalte mit Elektroheizung usw. Wer keine Stromheizung hat und so also weniger Strom konsumiert, zahlt einen höheren Preis und subventioniert damit den Grossverbraucher. Mit dieser Politik soll der Verbrauch angeheizt werden und das Argument von der Notwendigkeit von AKWs gerechtfertigt werden. Die Absatzförderungspolitik ist seit dem 65 verstärkt wieder betrieben worden. Das mal mit dem Argument vom Ersetzen von Erdöl durch Elektrizität, wobei zur gleichen Zeit beim ersten AKW Bitznau 1 Bauarbeiten angefangen haben. Für diese Stromproduktion hätte ja ein Bedarf geschaffen werden. Die verschiedenen Tarife sind der Haushaltseinheitstarif für Mehrfamilienhäuser und Einfamilienhäuser. Die zwei zusammen haben etwa einen Verbraucheranteil von 26%. Der Kleinbezüger Normaltarif wird vor allem der Landwirtschaft und Kleingewerbe zugerechnet. Sie machen zusammen über 12% vom Verbraucheranteil aus. Der Grossbezüger- und Kleinbezüger-Sammeltarif wird vor allem am Dienstleistungssektor zugeordnet. Hotel, Heim, Spitäler usw. Und auch im Kleinbetrieb. Und zum Beispiel Bauprovisorien mit installierten Anschlusswert von mehr als 250 kWh werden die ganze Bauzeit mit dem Tarif beliefert. Sie zusammen machen ungefähr 15% vom Verbraucheranteil aus. Das sind alles Niederspannungstarife, das heisst in der Regel 220 oder 380 Volt. An diese Infos kommt man auch ohne weiteres an. Bei den Hochspannungstarifen, also die von der Industrie konsumiert werden, sie machen immerhin ein Drittel vom Verbraucheranteil aus. Bei denen sieht es dann schon anders aus. Offiziell ist eine Zahl von 10 bis 15 Rappen pro Kilowattstunde bekannt. Inoffiziell weiss man, dass er öfters in Spezialverträgen unter 10 Rappen festgelegt wird. Das Elektrizitätswerk berechnet dem Haushalt und dem Kleingewerbe einen Grundpreis, der bevor auch nur 1 Kilowattstunde verbraucht worden ist, gezahlt werden muss. Das Verhältnis zwischen Grund- und Leistungspreis, individuelle Verbrauchsspitze und dem Arbeitspreis, der eigentliche Preis pro Kilowattstunde, also das Verhältnis zwischen Grund-, Leistungs- und Arbeitspreis, ist eine wichtige Grösse in der Tarifstruktur. Laut dem VSE, Verband Schweizerischer Elektrizitätswerk, macht der Grundpreis aus Haushalt 25% der EW-Einnahmen aus. Und das nur der Grundpreis. Eine andere wichtige Unterscheidung ist der Doppeltarif. Er bedeutet, dass zwischen dem 6 Uhr am Morgen bis zum 10 Uhr am Abend ein Hochtarif gezahlt wird. Und vom 10 Uhr bis zum 6 Uhr am Morgen gilt der Niedertarif. Ein Beispiel. Haushalt A zahlt im Hochtarif im Sommer 17,3 Rappen pro Kilowattstunde. A zahlt den Hochpreis, obwohl in dieser Zeit das AKW still liegt und das Flusskraftwerk einen viel billigeren Strom von Gestehungskosten von 2 bis 6 Rappen pro Kilowattstunde produziert. Im Winter laufen jetzt die teuren AKWs voll Pulle mit einem Preis von 11 Rappen Kilowattstunde Gestehungskosten. Ein Beispiel vom AKW Leibstadt. Haushalt B mit einer Elektroheizung zahlt im Niedertarif aber nur 8,78 Rappen pro Kilowattstunde. Auch wenn er seine Elektroheizung am Tag laufen lässt, zahlt er immer noch weniger als Haushalt A. Da jeder Haushalt mit Elektroheizung von den anderen Konsumenten subventionierten Strom überkommt. Das Beispiel ist typisch. Alle grossen EWs verlangen im Sommer zu viel und im Winter zu wenig. Vor allem von Elektrospeicherheizungsbesitzerinnen. Durch gezielte Politik haben es die Elektrizitätswerke geschafft, dass 90% vom landeseigenen Stromverbrauch von ihnen produziert wird. Die restlichen 10% werden durch Grossverbraucher wie die SBB selber produziert. Die 6 Grossen haben das gesamte Hochspannungsnetz in ihrer Hand und decken damit praktisch die gesamte Fläche der Schweiz ab. Der Endabnehmerin hat absolut nichts zu melden. Sie können nicht beeinflussen, woher der Strom kommt, den sie schlussendlich zahlen müssen. Weil Elektrizität, Gas- und Fernwärmeversorgung oft die gleiche öffentliche Verwaltung untersteht, sind Quersubventionen zwischen den einzelnen Energieträgern möglich. Die NOK tut die Fernwärmeversorgung Refuna, die sie durch ihr AKW Betznau speist, mit teuren Vorleistungen subventionieren. Stromkonsumenten von Arborn bis Zug sponsern also, ohne etwas zu wissen davon, die atomgeheizten Einfamilienhäuschen im Aaretal. In den letzten 10 Jahren sind die Strompreise zum Beispiel von der NOK um 55,7% gestiegen. Im Frühling 1987 ist nur durch einen Einspruch vom Preisüberwacher von Gunten eine Preiserhöhung abgeblockt worden. Er hat gemeint, dass die gesunde Finanzlage von der NOK nicht so eine grosse Preiserhöhung rechtfertigt. Auf den 1. Oktober hat die NOK dann nur einen Teil von dem Aufschlag können realisieren. Begründet wird das knallhart wegen der Mehrkosten durch die AKWs. Es ist den Energieproduzenten eigentlich nie darum gegangen, ein Mäntel um ihre finanziellen Interessen beim Bau von AKWs drum zu senken. Folgerichtig sind es auch vor allem die, die dieser Politik von Quersubventionierung betroffenen, anderen Energiedealer, die es Geschrei loslassen wegen dieser Ungerechtigkeit. Und bezeichnen sie als wettbewerbspolitischen Missbrauch des Monopols. Man kann sich als Konsumentin nur auf vage Zahlen stützen, um wirklich herauszufinden, wie viel von jeder einzelnen Stromrechnung der AKW-Subventionen gut kommt. Aber mit diesen Zahlen kann man auf den Schluss kommen, dass es sich um Minimum ein Drittel davon handelt.
Bye.
Wie sieht jetzt die heutige Machtverteilung im Elektrizitätsnetz aus? In der Schweiz gibt es rund 1500 Elektrizitätswerke. Um die verschiedenen Begriffe noch schnell zu klären, Elektrizitätswerk wird in der Regel für eine Unternehmung gebraucht, die Elektrizität produziert, transportiert und oder verkauft. Mehrheitlich sind die in Gemeins- oder Staatsbesitz. Das im Unterschied zum Begriff Kraftwerk, wo normalerweise eine reine Produktionseinheit ist, also ein AKW, ein Fluss- oder Staukraftwerk, beziehungsweise, was in der Schweiz sehr wenig vorkommt, thermische Kraftwerke, die mit Gas, Öl oder Kohle betrieben werden. Dann natürlich noch Kraftwerke mit sogenannten alternativen Energieproduktion, Sonne, Wind usw., die es in der Schweiz erst recht wenig gibt. Von diesen weit über 1000 Elektrizitätswerken, die in der Schweiz also bestehen, sind die allermeisten bloße Wiederverkäufer ohne eigene Stromproduktion. Die lokalen EW beschränken sich darauf, Strom von den grossen Elektrizitätsversorgungsunternehmen einzukaufen und dort Haushalt und den Gewerbebetrieb zu verteilen. Dann gibt es EWs mit einer beschränkten eigenen Produktion und einem regionalen oder lokalen Verteilnetz. Das grösste Beispiel für diese Art von EW ist das Elektrizitätswerk der Stadt Zürich, das EWZ. Wir kommen in der zweiten Folge über die schweizerische Elektrizitätswirtschaft ausführlich auf das EWZ und seine Strompolitik zu reden. Das EWZ kommt in der Rangliste der grössten Elektrizitätswerke gerade an siebter Stelle. Die sechs ganz grossen, das sind sogenannte Überlandwerke mit einer grossen eigenen Stromproduktion, also eine Art Grossisten im Schweizer Stromgeschäft. Die sechs haben zwar auch regionale und lokale Verteilnetze, ihre wesentliche Bedeutung liegt aber im Betrieb der grossen Kraftwerke, auch den AKW, im internationalen Stromhandel und der gebietsweisen Monopolstellung. Die sechs grossen, das sind die NOK, die BKW, die EOS, die DGL, die ATEL und die CKW. Zusammen mit der SBB, die etwa 5% vom gesamtschweizerischen Strom verbraucht und auch eigene Kraftwerke hat, und zusammen mit den drei städtischen Werken von Bern, Basel und Zürich bestimmen die sechs grossen die Strompolitik in der Schweiz. Sie geben miteinander mit den sogenannten 10-Werke-Bericht heraus eine Elektrizitätsbilanz, die ISERN am atomaren Endausbau der Elektrizitätswirtschaft festhaltet. Interessant ist, dass jedes von den sechs grossen Stromversorgungsunternehmen sich ein AKW gesichert hat, in der Zeit, wo in den grauen Hirnwindungen der Nuklearplaner die Schweiz mit insgesamt 10 bis 12 AKW übersät worden ist. Die BKW, die Bernische Kraftwerke AG, betreibt schon das AKW Mühleberg. Zusätzlich haben sie die Projekt- und Geschäftsleitung des geplanten AKW Graben. Die BKW gehören zu 71% im Kanton Bern. So heisst das Gebiet der EOS, der SA L'Energie de l'Ouest Suisse, liegt, wie der Name sagt, in der Westschweiz. Der Sitz der EOS ist in Lausanne und ihr geplanter AKW ist Verbois bei Genf. Die CKW, die zentralschweizerischen Kraftwerke, sind in Luzern zuhause, kontrollieren strommässig die ganze Innerschweiz und ihr geplanter AKW soll in Wil im Kanton Luzern gebaut werden. Die grösste Aktionärin bei der CKW ist die Elektrowatt, also indirekt die SK, die die Aktienmehrheit der Elektrowatt hat. Die Innerschweizer Kantone sind nur mit 12% am Aktienkapital der CKW beteiligt, hätten das auch nichts zu berichten, wenn sie grundsätzlich eine andere Strompolitik wettet. Die Spezialität der Elektrizitätsgesellschaft Laufenburg, EGL, liegt im Stromimport-Exportgeschäft. Bei der Trafostation Laufenburg im Kanton Aargau laufen die Hauptleitungen vom schweizerischen Elektrizitätsnetz zusammen und führen in drei grossen Strängen über den Rhein in die Bundesrepublik und nach Frankreich. Von den AKW Beznau, Gösgen und Leibstadt führen direkte Exportleitungen nach Laufenburg. Der EGL ihres AKW ist Leibstadt. Die EGL ist ein privatwirtschaftliches Unternehmen. Die Mehrheitsaktionärin ist wiederum die Elektrowatt, also die SKA. Dann gibt es bei der grossen Not ATEL, die Aretesina AG für Elektrizität, mit Sitz in Olten. Totel als Betreiberin des AKW Gösgen ist ein halböffentliches Unternehmen. Der grösste Aktienanteil mit über 40% hat allerdings die Motor Columbus in der Hand. Zusammen mit der Basler Chemie, die 7,5% hat, bestimmen sie die Politik der Totel. Die Chemie übrigens, die überall ihre Finger bzw. ihr Geld und ihre Verwaltungsräte in der Elektrizitätswirtschaft hat, ist nach der Maschinenindustrie die grösste Stromverbraucherin in der Schweiz. Das erklärt, warum die Chemie vor allem Anfang an eigene Kraftwerke gebaut hat und heute direkt oder indirekt an allen AKW beteiligt ist. Wenige Tage nach der grossen Gösgen-Demo im 86 als Reaktion auf Tschernobyl hat die Totel die Arroganz gehabt, an ihrer Aktionärsversammlung das Aktienkapital um 70 Millionen zu erhöhen. Unter anderem, um ihre Atomstrompolitik weiterzuführen und das Leitungsnetz auszubauen. Der Atomstromanteil von der Totel liegt schon heute bei über 60%. Bis in den 90er Jahren soll er auf über 70% ausgebaut werden. Bleibt noch die letzte bzw. die erste von den sechs grossen, die NOK.
NOK ist die Abkürzung für Nordostschweizerische Kraftwerk AG. Die Aktiengesellschaft ist der grösste Stromproduzent und Verteiler in der Nordostschweiz. Die Aktienbesitzer sind 8 Kantone, nämlich Aargau, Zürich, Schaffhausen, Thurgau, St. Gallen, Appenzell-Ausserrhoden, Glarus und Zug. Demzufolge ist die NOK ein Unternehmen öffentlich-rechtlicher Art. Der Zusatz Aktiengesellschaft deutet aber schon an, dass man besser von öffentlicher Unternehmung in privatrechtlicher Form reden sollte. Das kommt der Realität der NOK, wo die Öffentlichkeit eben nichts zu melden hat, schon näher. Denn wer bei der NOK am Hebel sitzt, hört man normalerweise nicht. Darauf gehen wir später ein. Zuerst einmal zu der Geschichte der NOK. Als im Jahr 1891 die Frankfurter Weltausstellung die Fernübertragung von elektrischer Energie demonstriert hat, ist das Zeichen für eine sprunghafte Entwicklung von Wasserkraftausbeutung, Generatoren- und Turbinenbau, elektrischer Leitungsbau bis zum Aufschwung der gesamten Industrie gewesen. 1896 hat der Kanton Aargau die Bewilligung für die Erstellung eines Wasserkraftwerks in Betznau an 2 Privatpersonen gegeben. In der gleichen Gemeinde wie heute die beiden AKWs, Betznau 1 und 2, stehen. Die Bewilligung ist dann schon ein Jahr später verkauft worden, und zwar an die Motor AG in Baden. Die Motor AG hat dann 1903 mit 3 Glarner Gemeinden Verträge abgeschlossen, um an der Lönsch, einem Abfluss vom Klöntalersee, ein zweites Kraftwerk zu bauen. Inzwischen ist das Leitungsnetz von Betznau auch in den Kanton Zürich verlegt worden. Bevor das Lönschwerk fertig gebaut war, sind die beiden Kraftwerke aus der Motor AG ausgelöst und in den Kraftwerken Betznau-Lönsch AG neu zusammengefasst worden. Aufmerksame Gigawatt-Hörerinnen mögen sich an die Motor AG erinnern. Sie ist später zu der Motor Columbus AG, heute eines der grössten und bekanntesten Elektro- und Ingenieurunternehmen geworden. Der Gründer der Motor AG war Walter Boveri, also der Boveri, der jahrzehntelang die Schweizer Industrie und Politik maßgeblich mitbestimmt hat und heute dem neuen Super-Elektrokonzern ASEA BBC immer noch seinen Namen gibt. Solche Verwicklungen und Überschneidungen sind nicht einfach Zufall, sondern haben System. Es sind immer die gleichen mächtigen Männer gewesen, die den grossen Kohle und die grössten Schweinereien gemacht haben. 1908-1909 hat Betznau-Lönsch AG 79 Millionen Kilowattstunden Energie erzeugt und verkauft. Mit der Kombination von Niederdruckkraftwerken in Betznau und Hochdruckkraftwerken an der Lönsch hat man auch einen erhöhten Strombedarf, zum Beispiel im Winter, können decken, indem man dann den Stausee angefangen hat zu leeren. Das System ist bis heute beibehalten worden. Die Erkenntnis von der Bedeutung von elektrischer Energie hat im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts auch die nordostschweizerischen Kantone ergriffen. Der Staat soll die Gewinnung und Verteilung von Elektrizität an die Hand nehmen. Das haben die Kantone Zürich, Aargau, Schaffhausen, St. Gallen und Thurgau durch Gesetz und Grossratsbeschluss durchgesetzt. Doch bereits sind die besten geografischen Gebiete durch Privatunternehmen wie Beznau Lönsch AG besetzt gewesen. Relativ einfach haben dann Kantone die Verteilung an die Hand genommen, indem sie eigene Leitungen gebaut und angeschlossen haben. 1910 ist eine Konferenz einberufen worden, zum Zweck die Verstaatlichung der Beznau Lönsch AG in den Weg zu leiten. Nach einem positiven technischen Gutachten über die Anlagen der Beznau Lönsch AG haben 1911 Verhandlungen mit der Motor AG angefangen, das durch die Kantone Aargau, Zürich, Schaffhausen, Glarus, St. Gallen, Thurgau, Appenzell-Ausserrhoden, Schweiz und Zug. Die Verhandlungen haben bis 1914 gedauert und die Motor AG hat nicht nur einen saftigen Gewinn gemacht, sondern auch eine ganze Reihe sonstiger Begünstigungen in Form von staatlicher Aufträge etc. gekriegt. Nach dieser Übernahme haben sich die Kantone in den Nordostschweizerischen Kraftwerke AG zusammengeschlossen, die Aktien verteilt, einen gemeinsamen Gründungsvertrag ausgehandelt und ein neues Kraftwerk in Egrisau am Rhein projektiert. Noch bevor das abgeschlossen war, sind St. Gallen, Appenzell-Ausserrhoden und Zug wieder aus der NOK ausgetreten.